Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Im Nahen Osten verschärfen sich die militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Houthi-Miliz im Jemen.
Als Gegenschlag bombardierten die israelische Kampfjets Anlagen in der von den Rebellen kontrollierten Hafenstadt Hodeida.
Israels Militär hat Pläne für eine Offensive im Libanon genehmigt.
Die Sorge vor einer weiteren Eskalation und einem Flächenbrand im Nahen Osten ist in den vergangenen Stunden deutlich gewachsen.
Die Schlagzeilen über Kämpfe und Eskalation im Nahen Osten überschlagen sich noch immer. Selbst viele Monate nach dem Terroranschlag der Hamas auf Israel und dem Beginn der Kämpfe in Gaza. Immer mehr Fronten tun sich auf. Die Grenze zum Libanon, das Westjordanland nahe Jerusalem oder auch der weit entfernte Jemen. Und selbst auf der anderen Seite des Atlantiks wird auf der diplomatischen Bühne gerungen.
Benjamin Netanyahu's visit to Washington this week is a particularly fraught one between two allies. Vice President Kamala Harris will not attend Netanyahu's address on Capitol Hill.
Wir sprechen heute über die vielen offenen Fronten im Nahostkonflikt. Diplomatische, militärische und unerwartete. Und darüber, welche davon die größten Gefahren birgt. Mirko Keilbert, du berichtest seit kurzem auch für den Standard aus Israel über den Nahen Osten. Wir haben von dort von anderen KollegInnen in den letzten Wochen und Monaten schon viele Geschichten gehört über eben die Angst und das Trauma von dem Anschlag auf Israel, über die Konflikte, die durch die Kämpfe in Gaza entstanden sind, über Proteste auch in Israel, dass es einen Waffenstillstand oder einen Geiselaustausch auf jeden Fall braucht. Wie ist denn jetzt, mehr als 9 Monate nach dem Anschlag, die Stimmung in Israel?
Erst einmal ist der Alltag ruhiger und sieht weniger nach Krieg aus, als es sich viele vorstellen, die nun seit vielen Monaten über den Krieg in Gaza und die Lage rund um Israel lesen. Den Menschen fehlt es an Geld. Auf jeden Fall gibt es natürlich weniger Tourismus. Es gibt auch einen wirtschaftlichen Einbruch, sowohl in der Westbank, natürlich in Gaza sowieso, aber auch in Israel. Das heißt, viele Israelis schauen jetzt während des Besuchs von Benjamin Netanyahu eigentlich eher auf ihren Geldbeutel als auf die Lage in Gaza und auf eine mögliche Einigung. Also ich würde sagen, die Wirtschaftskrise ist genauso in den Köpfen wie die Tatsache, dass noch über 120 Geiseln sich in Gaza befinden. Daher ist auch, würde ich sagen, die Hoffnung ein bisschen geschwunden in den letzten Wochen, dass es wegen der Proteste eine schnelle Lösung geben könnte. Und dazu beigetragen hat eben diese Wirtschaftskrise, hat eben die Tatsache, dass jetzt mittlerweile viele Israelis und Palästinenser sich darauf einstellen, dass es doch ein sehr langer Konflikt werden könnte und dass es keine kurzfristige Lösung gibt, selbst wenn es zu einem Waffenstillstand kommt.
Das klingt fast, als würden die wirtschaftlichen Sorgen da ein bisschen überschatten, die Angst, dass ja trotzdem noch auch was passieren kann, dass eine Rakete einschlagen kann. Oder gerade erst vergangene Woche ist eine Drohne eingeschlagen in Tel Aviv. Dabei sind auch Menschen gestorben. Diese Drohne soll abgeschossen worden sein von den Houthi-Rebellen im Jemen, einem Land, das sehr weit weg ist von Israel und eigentlich bisher kein Kampfschauplatz war, zumindest kein aktiver mit Israel. Kannst du kurz erklären, wie es zu diesem Angriff gekommen ist und wie der es auch durch diese berüchtigt starke Luftabwehr Israels geschafft hat?
Die Drohne ist scheinbar über den ägyptischen Luftraum und das Mittelmeer geflogen und kam daher aus westlicher Richtung nach Tel Aviv. Wurde auch identifiziert von der israelischen Luftabwehr, aber entweder zu spät oder zumindest zu spät als Bedrohung identifiziert. Daher ist es natürlich ein kleiner Stich in diese Reputation, dass dieses Luftabwehrnetzwerk Iron Dome, das ja Israel von Raketenangriffen fernhält, dass das unantastbar ist oder nicht gefährdet ist. Es gab ja mit einem Tod und mehreren Verletzten relativ wenig Opfer, aber dennoch ist es, glaube ich, für die Houthis, für diese Bewegung im Jemen ein propagandistischer Erfolg. Man muss aber sagen, dass auch die Menschen in Tel Aviv und in anderen Städten in Israel natürlich für diese Lage vorbereitet sind mental. Also spätestens seit dem Oktober letzten Jahres, aber auch vorher hat das niemanden wahnsinnig schockiert. Der Alltag geht, wie gesagt, weiter. Und im Allgemeinen ist es schon so, dass Israel sehr, sehr gut weiterhin auf diese Bedrohung vorbereitet ist, solange es denn einzelne Attacken sind. Die große Frage, die sich natürlich viele Menschen stellen, ist, was wäre denn, wenn es einen wirklich koordinierten Angriff gäbe? Das heißt, die Hezbollah aus dem Libanon, Iran direkt und die Houthis aus dem Jemen direkt gleichzeitig angreifen würden.
Du sprichst es gerade schon an, man hat in der letzten Zeit das Gefühl, dass immer noch mehr Fronten oder auch Länder oder Gruppen dazukommen, die Israel etwas Böses wollen oder sich zumindest immer mehr Fronten aufmachen. Israel hat dann auch zurückgeschlagen bei diesem Fall im Jemen. Warum gibt es denn da jetzt auch noch einen zusätzlichen Schlagabtausch zwischen Israel und dem so weit entfernten Jemen?
Dem sehr weit entfernt gelegenen und sehr armen Jemen, das ja auch in einem Bürgerkrieg sich befindet. Das ist vielleicht die Tragik dieses Konflikts im Allgemeinen, dass viele Konfliktteilnehmer, will ich sie mal nennen, an einer Eskalation interessiert sind. Anders als wir es wahrnehmen und anders als in der Vergangenheit waren, sind es nicht die arabischen Staaten der Umgebung, die Israel per se in Frage stellen. Ich glaube, man muss immer wieder darauf hinweisen, dass diese Zeit erst einmal vorbei ist. Aber es sind eben Gruppen wie die Houthis, die propagandistisch ihre Unterstützung für die Palästinenser gut ausschlachten, sage ich mal, und damit als Bewegung stärker werden im Land, wo sie auch nicht unumstritten sind und wo sie weitere Geländegewinne anstreben, die Kontrolle der Ölfelder. Naja, und natürlich auch vom Iran unterstützt werden. Und ihre Raketen, die sie gegen Israel schießen, sind ja auch meist iranischer Produktion. Das ist insofern ein Konflikt mit dem Iran, in dem die Houthis Eigennutz haben. Ich glaube aber nicht, dass es einen vollständigen Krieg zwischen Israel und dem Jemen geben kann. Genauso wenig, wie es sich andere, wie die Hezbollah, leisten können, in einen vollständigen Landkrieg einzugehen. Aber das heißt nicht, dass diese Eskalationsspirale, dass die nicht weitergeht. Und wenn man sich eben die scharfe Antwort aus Israel ansieht, also am Tag später die Bombardierung des Hafens von Hodeidah und damit dem Knotenpunkt der Waffenlieferung aus dem Iran, dann kann man sich schon vorstellen, dass es letztendlich vielleicht eine viel größere Eskalation gibt, die, glaube ich, auch die Hardliner in Israel wollen. Und das ist die direkte Konfrontation mit dem Iran.
Der Iran arbeitet ja mit vielen Gruppen in der Region zusammen. Im Iran sagt man ganz grundsätzlich, Israel hätte kein Recht zu existieren. Und die Gruppe, mit der der Iran wohl am engsten zusammenarbeitet, du hast es auch schon angesprochen, ist die Hezbollah im Libanon, nördlich von Israel. Da gibt es auch regelmäßige Schlagabtausche, auch dort. Und da ist jetzt vor kurzem ein Dokument an die Öffentlichkeit gekommen, wo die israelische Armee ganz konkrete Offensivpläne für den Libanon hat, für eine Offensive dort. Könnte dort dieser noch größere Konflikt, diese nächste Eskalationsstufe passieren, die du angesprochen hast?
Die Lage ist natürlich brandgefährlich. Ich war mehrmals in dem Grenzgebiet zum Libanon und eine interessante Beobachtung ist, dass viele der israelischen Orte an der Grenze vor dem letzten Oktober große Pläne hatten, ihre Bevölkerung, ihre Einwohnerzahl auszuweiten, größere Investitionen tätigen wollten. Shlomi, wo ich war, sollte von 7.000 oder soll man noch von 7.000 auf 20.000 Bewohner ansteigen. Also da gab es vor dem Oktober eigentlich eher das Gefühl der Prosperität und der aus den sehr teuren Städten Jerusalem und Tel Aviv, Haifa, wollen viele Menschen dorthin ziehen. Für viele dort war das eine riesige Überraschung, dass es zu diesem Konflikt kommt. Trotz der unmittelbaren Nähe zu Hezbollah, die aber auch fast zwei Jahrzehnte eigentlich nicht viel an der Grenze an Übergriffen oder an Angriffen gestartet hatte. Also man hatte da lange das Gefühl, dass ein Zusammenleben möglich ist. Aber jetzt, und ich glaube, das ist der Grund, warum die Armee, israelische Armee, sich so klar festgelegt hat, ist es klar, dass wenn die Hezbollah sich nicht bis bei einer UN-Resolution auch schon festgelegt, bis 25 Kilometer hinter die Grenze zurückzieht, hinter die Grenze Israels und des Libanon, dann wird die israelische Armee wahrscheinlich diese Pufferzone selbst durchsetzen müssen, aus eigener Überzeugung. Und das käme einer Invasion natürlich des Libanon gleich. Ich glaube nicht, dass es im großen Interesse der Hezbollah ist, diesen Krieg zumindest leichtfertig einzugehen. Denn für den Libanon würde das den totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch bedeuten. Das kann sich auch die Hezbollah eigentlich nicht leisten, die eigentlich auch eine soziale Bewegung ist und die den schiitischen Libanesen große soziale Vorteile bereitet und eigentlich eher im Kriegsansatz in Syrien war und für Bashar Assad in den letzten Jahren gekämpft hat. Die Hezbollah ist ja eigentlich eine Abschreckung des Iran, ein Zeichen des Iran, mit dem man versucht, ja, die Weltgemeinschaft davon abzuhalten, gegen das Atomprogramm vorzugehen. Nach dem Motto, wenn es schärfere Sanktionen gibt, wenn Israel, wenn USA angreifen militärisch, dann werden wir Israel mit Raketen beschießen. Ein Krieg in dieser Pufferzone würde bedeuten, dass der Iran ein wichtiges Druckmittel aus der Hand gibt. Und das würde Iran nicht, zumindest auch nicht leichtfertig machen. Daraus erklärt sich diese doch Zurückhaltung auf beiden Seiten. Auch die israelische Armee ist ja nicht schnell in den Südlibanon einmarschiert, was, glaube ich, möglich wäre militärisch, sondern würde das erst dann sich leisten können militärisch, wenn es in Gaza einen Waffenstillstand gibt. Also daher glaube ich zumindest, wenn es die israelische Regierung will, wenn die radikal sich nicht durchsetzen und es zu einem Geiseldeal, einem Waffenstillstand bald kommt, dann ist ein Krieg vermeidbar.
Du hast schon gesagt, hinter vielen Dingen, die im Nahen Osten passieren, steht der Iran. Auch beim Terroranschlag der Hamas auf Israel hat es da Verbindungen gegeben. Sieht es beim Iran eigentlich irgendeine Beruhigung, seit es dort einen neuen Präsidenten gibt, oder ist man weiter so offensiv wie bisher?
Nein, man sieht sich als Hegemon der Region. Ich glaube aber eher, dass sich das auf den Irak bezieht, auf die schiitischen heiligen Städte, dass man versucht, im Libanon wirtschaftlichen Einfluss auszuüben, auch auf Syrien, und dass man fast Israel, auch wenn das für einige überraschend klingt, als Nebenkriegsschauplatz sieht. Und ich bin fast davon überzeugt, dass ein koordinierter Angriff der Hamas mit dem Iran koordiniert, aber dennoch sind das auch eigenständige Organisationen, Hisbollah und Hamas, die nicht vollständig unter der Kontrolle sind. Daher, nein, ich glaube, es gibt keine strategische Änderung im Iran. Auch da setzt man, wie die Houthis, auf außenpolitische Konflikte in gewisser Weise, um innenpolitische Stabilität herbeizuführen. Das heißt aber nicht, dass man einen vollständigen Krieg will.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapid-response.
Mirko, wir kommen wieder zu dem Thema, das die Welt am meisten beschäftigt seit dem Hamas-Terroranschlag im vergangenen Jahr, nämlich die Situation in Gaza. Und da ist mir was aufgefallen vor kurzem, nämlich in einem Artikel, den du geschrieben hast, dass du davon gesprochen hast, dass es eine Art zweites Gaza geben könnte im Westjordanland, diesem anderen Gebiet, das unter palästinensischer Kontrolle steht. Wie hast du das gemeint, zweites Gaza?
Ja, es gibt Flüchtlingslager und da sind vor allen Dingen die Flüchtlingslager von Tulkarem, der Stadt Tulkarem und Jenin bekannt und immer wieder auch Schauplätze von Kämpfen zwischen der israelischen Armee, IDF und Widerstandskämpfern, jungen Männern, die zu Waffen gekommen sind. Das startet meist dadurch, dass die israelische Armee urplötzlich einmarschiert und versucht, junge Männer festzunehmen. Macht es auch. Es führt dazu, dass Palästinenser und Palästinenserinnen bis zu einem halben Jahr in Haft geraten, ohne dass ein Rechtsanwalt sie verteidigen könnte. Ich glaube, in den letzten Monaten ist etwas sehr Gefährliches passiert. Mir hat das ein palästinensischer Bekannter so erklärt, mit einfachen Worten, sein Sohn hätte noch vor einem Jahr wie Jugendliche in der gesamten Region vor der PlayStation gesessen und hätte sich darum gekümmert, einen Job zu organisieren, vielleicht im Ausland zu studieren. Und jetzt gibt es neue Ikonen in der palästinensischen Jugend. Und diese vor dem Oktober wenigen Widerständler mit Waffen sind jetzt Ikonen geworden. Und die Gruppen versuchen, viele, viele junge Männer anzuziehen, gerade in den Flüchtlingslagern. Und ich glaube, das Vorgehen der israelischen Armee und die Ausweitung der Besatzung, das wahnsinnig brutale Vorgehen der Siedler, führt alles dazu, diese Dinge führen dazu, dass sich mehr Palästinenser dem bewaffneten Widerstand anschließen, was halt ein neues Phänomen ist. Und daher nennen die Bewohner von Jenin selbst die Gegend Klein-Gaza. Und die Befürchtung der Israelis ist, dass sich eben dort alle Bewegungen zusammentun. Dass es eben junge Anhänger der Hamas, der Regierung des Westjordanlands, der palästinensischen Übergangsregierung, der PA, dass die sich zusammentun. Übergangsregierung in dem Sinne, dass ja eigentlich die Funktionäre und Politiker in der Westbank von der eigenen Bevölkerung auch nicht mehr respektiert wurden. Aber jetzt tut sich da halt was zusammen. Und wir haben ja auch in Peking nun eine Übereinkunft gesehen zwischen den Politikern beider Gebiete, dass man halt eine Übergangsregierung in Gaza sich vorstellen kann, aber wahrscheinlich auch in der Westbank. Und die Expansion sozusagen der Hamas in die Westbank, in diese Flüchtlingslager, die immer wieder von der israelischen Armee angegriffen werden, das ist halt eine Entwicklung, die dazu führen könnte, dass wir doch einen richtigen bewaffneten Widerstand sehen, der dann auch jegliches Friedensabkommen ja zunichte machen wird.
Du sprichst schon das Friedensabkommen an, über das jetzt schon lange, lange diskutiert wird und vor allem mit sehr vielen Aufs und Abs. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, was ich davon halten soll, wenn berichtet wird über kurz bevorstehende Einigungen, weil sie immer wieder dann eben am Ende doch nicht passieren. Es wird jetzt auch schon seit vielen, vielen Monaten dort gekämpft. Würdest du sagen, ist überhaupt noch ein Interesse an einer friedlichen Lösung in Gaza vorhanden auf beiden Seiten?
Ich möchte noch mal kurz erinnern an den Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, der nicht weit weg liegt, an den sich, glaube ich, viele noch erinnern können. Da haben wir hunderte Waffenstillstände gesehen. Da waren es dann sogar Waffenstillstände, die dann wieder gebrochen wurden. Das hat es in vielen Konflikten gegeben. Und ich glaube, dass wir noch keinen Waffenstillstand gesehen haben, liegt an der völlig unterschiedlichen, diametralen Sichtweise auf diesen Konflikt, der überhaupt das große Problem ist. Denn die radikale Szene in Israel, Ben-Gvir, der Sicherheitsminister und die Seinen können sich eigentlich ein Zusammenleben mit den Palästinensern, die sie auch nicht mal als Identität anerkennen, können sie sich nicht mehr vorstellen. Und sagen ja auch ganz offen, dass es die Wiederbesiedlung des Gazastreifens geben soll, ja, dass viele Palästinenser von dort weggehen sollen. Und dass eben auch die Westbank, die ja nach internationalem Recht besetzt ist, dass die eigentlich auch zu Israel gehört. Also da gibt es gar nicht den Willen, sofortigen Waffenstillstand herbeizuführen. In Gaza haben die Leute nichts zu sagen und sind natürlich unter der Knute der Hamas. Unterstützen nicht alle die Hamas, aber sind natürlich völlig traumatisiert. Also ich glaube, da gibt es kein Meinungsbild im Moment, aber viele wünschen sich, dass der Krieg vorbei ist. Und wenn man durch die Westbank fährt, durch Westjordanland, dann trifft man schon viele Menschen, die ein Ende des Konflikts möchten, also Palästinenser, weil sie eigentlich vorher kein schlechtes Auskommen hatten. Auch hier wieder der wirtschaftliche Aspekt, der, glaube ich, Israelis und Palästinenser eint. Und ich glaube, viele Menschen würden gerne ein Ende der Kämpfe sehen, würden gerne zurück an ihren Arbeitsplatz gehen, würden Touristen, so makaber das vielleicht klingt im Moment, aber würden gerne wieder Touristen sehen und würden gerne ja, ihr tägliches Leben bestreiten. Radikale auf beiden Seiten, ich habe es gerade beschrieben, auf palästinensischer Seite im Westjordanland entsteht gerade erst eine Bewegung, eine große Bewegung, die vorher sehr klein war. Und auf israelischer Seite gibt es eben auch eine radikale Szene, die nicht interessiert ist an der Rettung der Geiseln, würde ich fast sagen, an der schnellen Rettung der Geiseln und an einer schnellen Lösung. Die sehen einfach in einer militärischen Expansion und Kontrolle des Gazastreifens eine Lösung. Insofern sind es gesellschaftliche Prozesse, auf die die Partner Israels und Palästinas viel mehr Einfluss nehmen sollten, als sie es machen bis jetzt.
Der wichtigste Partner von Israel sind die Vereinigten Staaten. Und genau dort ist gerade der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu Gast. Er wird heute am Abend eine sehr große, wichtige Rede halten vor dem US-Kongress, bei der die neue Präsidentschaftskandidatin für die Demokraten, Kamala Harris, seit kurzem nicht dabei sein wird. Könnte das innenpolitische Hin und Her in den USA auch den Nahen Osten jetzt noch weiter destabilisieren?
Ja, wie ich schon sagte, es braucht eine Intervention, eine politische Intervention der Freunde beider Seiten. Gerade Israel ist ja keine kohärente und keine einheitliche Bevölkerung und politische Szene. Es gibt die radikalen Kräfte, die auf jeden Fall darauf setzen, dass Trump wiedergewählt wird, das auch ganz offen so formulieren, um dann freie Hand zu haben für ihre expansive Siedlungspolitik. Und für diese Szene ist das Duo Kamala Harris und Biden vielleicht ja eigentlich schon abgeschrieben. Aber natürlich weiß man auch in Israel, dass die USA ein starker militärischer Partner Israels sein werden. Dazu ist Israel einfach, ich glaube, da muss man auch wieder immer wieder dran erinnern, es sind nicht nur Waffen, die Israel hält die wichtigsten, sondern Israel ist einfach sowohl für die USA als auch für die NATO ein ganz wichtiger Exporteur an Waffen und an Überwachungssoftware. Insofern glaube ich, das Chaos wird keine große Rolle spielen auf die allgemeine Partnerschaft zwischen Israel und den USA. Die Frage ist, ob Harris und ob Biden sich nochmal an ihre Forderungen der letzten Monate erinnern und tatsächlich so viel Druck machen und diesen Geiseldeal, den ja viele Israelis in Tel Aviv einfordern, jetzt durchsetzen und das offen Netanyahus Gesicht sagen, oder ob sie ihn wieder damit durchkommen lassen mit den Ankündigungen. Aber er hat ja sowohl den Geiseldeal als auch den Waffenstillstand nun mehrmals in letzter Sekunde eigentlich platzen lassen und hat offensichtlich auch kein Interesse an einem schnellen Ende des Krieges. Und das ist ja nicht meine Interpretation, sondern das sind alles ganz offen ausgesprochene Strategien. Ja, insofern, ich glaube, hier geht es mehr um das Aufrechterhalten von Kommunikation und die Hoffnung, dass dann mit der Wahl, der Präsidentschaftswahl, vielleicht das, was Netanyahu wirklich will und propagiert, passieren kann, nämlich doch ein viel härteres Vorgehen gegen den Iran und vielleicht sogar ein Angriff auf den Iran, um das Atomwaffenprogramm zu torpedieren. Und da steht ja laut dem US-Außenminister eigentlich fast vor der Vollendung. Also er hat gesagt, Antony Blinken, dass der Iran innerhalb von 2 Wochen Atomwaffen herstellen könnte. Und ich glaube, das ist eher das Thema dieses Besuchs von Netanyahu.
Du hast da jetzt sehr viele Fronten beschrieben, sowohl militärische als auch diplomatische, denen sich Israel gegenüber sieht. Wie groß siehst du gerade das Eskalationspotenzial? Wie schnell könnte das überkochen?
Ja, ein weiterer vergessener Aspekt ist, und ich habe damit angefangen, der Alltag in Israel fühlt sich nicht so an, als wenn der Staat bedroht wäre. Und ich glaube, das ist er auch nicht. Selbst der Hamas-Angriff hat Israel nicht in den Grundfesten erschüttert, in der militärischen Sicherheit sozusagen. Israel ist und bleibt der stärkste Staat in der Region und es geht um das Zusammenleben. Und da hat es ja in den Monaten vor dem Hamas-Angriff doch viele positive Zeichen gegeben. Deswegen hat die Hamas wahrscheinlich auch in letzter Sekunde genau diese Gräueltat begangen. Und allein die wirtschaftliche Lage vieler Nachbarstaaten, den Libanon habe ich erwähnt, aber auch Jordanien, Nordafrika, Ägypten, wo es doch einen großen wirtschaftlichen Niedergang gibt, macht doch die Gefahr eines großen Konfliktes relativ lästigen sehr gering aussehen lassen. Und ich glaube, es gab überall Zeichen, dass ein Miteinander mit Israel zumindest möglich ist. Ich sehe im Moment eigentlich eher die Eskalation auf der Seite der radikalen Bewegung in Israel, natürlich auch der Hamas. Und wenn die internationale Gemeinschaft glaubt, das würde sich von alleine lösen, ja, dann wird es eine schleichende, sehr, sehr langsame Eskalation geben, die nicht in den nächsten Monaten, aber die irgendwann vielleicht dazu führen wird, dass aus innenpolitischen Erwägungen Bewegungen wie die Houthis oder auch man in Teheran entscheidet, eine große Welle gegen Israel, eine Raketenangriffswelle gegen Israel zu schicken. Wir haben ja gesehen, die militärische Überlegenheit und die Anwesenheit der sechsten amerikanischen Flotte hat dazu geführt, dass sich alle zurückgehalten haben bis jetzt. Insofern ist es sehr enttäuschend, wie passiv die europäischen Regierungen und die USA, wie wenig Druck ausgeübt wird auf die Siedler, auf den Abschluss eines Waffenstillstandes und natürlich auch auf Katar, das ja die Hamas-Führung letztendlich beheimatet, wo man auch, glaube ich, viel, viel mehr für einen Waffenstillstand machen könnte.
Mirko Kalbert, dann danke ich dir sehr für die Analyse heute.
Vielen Dank auch.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Updates zum Tag. Wir sprechen nochmal kurz über die Rede des israelischen Ministerpräsidenten in den USA und über die Kontroversen darum. Und, es ist ein bisschen unpassend, aber ich muss es sagen, wir werden auch über koksende Haie sprechen. Wir sind gleich zurück.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wie schon angesprochen, hält Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu heute Abend eine Rede in den USA. Rundherum gibt es aber auch Kontroversen. In Washington haben einige hundert Menschen demonstriert. Sie kritisieren, dass die USA Israel bei ihrem Kampfeinsatz in Gaza unterstützen. Auf politischer Ebene wird nicht nur Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris aus Termingründen nicht bei Netanyahus Rede anwesend sein, auch viele andere DemokratInnen wollen die Rede boykottieren. Ein persönliches Gespräch will Netanyahu aber sehr wohl mit Kamala Harris führen und außerdem auch mit Donald Trump und Joe Biden. Zweitens, in Österreich gibt es eine Zweiklassenjustiz, bei der prominente Personen besser behandelt werden als andere. Das haben wir schon in einem eigenen Podcast berichtet. Jetzt wurde der schriftliche Bericht veröffentlicht, der dieses Urteil ausstellt. In Reaktion darauf hat Justizministerin Alma Sadic von den Grünen Konsequenzen angekündigt, hier im Ö1 Morgenjournal.
Einerseits, und das halte ich schon auch für einen gangbaren Weg, dass man klamoröse Fälle neu regelt, damit es keine Unterscheidung mehr nach der Person des Verdächtigen gibt.
Ob Sadic das noch umsetzen kann, ist aber fraglich. Immerhin steht in wenigen Monaten schon ein Regierungswechsel bevor. Und drittens, in Brasilien gibt es ein Kokainproblem. Allerdings nicht bei den Brasilianerinnen und Brasilianern, jedenfalls geht es darum jetzt gerade nicht, sondern bei der dortigen Haifischpopulation. ForscherInnen haben nämlich die sogenannten Scharf-Nasenhaie untersucht und bei allen beobachteten Exemplaren eindeutige und enorme Spuren von Koks festgestellt. Der Grund dürften lokale DrogenschmugglerInnen sein, die schmuggeln Kokspakete übers Meer, wo sie immer wieder ins Wasser fallen und so in die Nahrungskette kommen. Als nächstes wird untersucht, welche Auswirkungen das Koks auf die Fische hat, also anders gesagt, ob die Haie davon high werden. Ich gebe es zu, das Wortspiel habe ich aus einem Kommentar auf Instagram, wo man die Standardberichterstattung übrigens besonders einfach mitverfolgen kann auf unserem IG-Kanal. Aber natürlich gibt es auch alle aktuellen Infos zum Weltgeschehen und zu den koksenden Haien auf unserer Website derstandard.at. Falls Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Dadurch können uns noch mehr Menschen finden, also vielen Dank dafür. Falls Sie uns irgendwas sagen möchten, dann schicken Sie eine Mail an podcast@derstandard.at. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört von der Tagesschau, also der ARD, dem Sender Welt und vom ORF, also vom Radiosender Ö1. Ansonsten danke ich Ihnen wie immer sehr herzlich fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald.
Cybervorfälle sind laut Allianz Risk Barometer 2024 die größte Sorge für Unternehmen. Bei einem Cyberangriff zählt jede Sekunde. Das Sophos Incident Response Team reagiert sofort und bringt Sie schnell aus der Gefahrenzone. Der Sophos Notfallservice ist innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Schützen Sie Ihr Unternehmen mit Sophos. Jetzt informieren unter www.sophos.at/rapidresponse.